Und ich glaube, man kann heute sagen, dass der persönliche Verkauf ein Kanal ist und bleiben wird für bestimmte Verkaufssituationen. Aber dass andere Kanäle hinzugetreten sind, auch im B2B-Bereich, die wir nicht wegdiskutieren können, wo ich auch jedem Vertriebler empfehle, sich damit intensiv zu beschäftigen. Und so, dass wir jetzt eigentlich von mehreren Kanälen sprechen, die durchaus auch im B2B eine dominante Rolle haben können. Eigentlich sprechen wir immer von Mehrkanal, weil wir auf allen Kanälen präsent sein müssen, in denen der Kunde uns eigentlich erwartet und zu denen er zu kaufen bereit ist. Das ist so die Ausgangslage. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, welche Kanäle haben welche Bedeutung in diesem Mix, ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Daniel Nill und mir gegenüber in ausreichendem Abstand sitzt mein heutiger Gesprächsgast, Professor Dr. Dirk Zupanzitz. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute hier begrüßen darf, denn ich werde mich mit ihm heute über die Zukunft unterhalten und im Speziellen über die Zukunft des Vertriebs oder aber auch die Rolle des Vertriebs für die Zukunft eines Unternehmens. Aber bevor ich jetzt hier noch lange eine Einleitung weiterspreche, würde ich einfach das Wort auch gleich gerne dir übergeben, Dirk. Und wir starten einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Also wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Name ist Dirk Zupanzitz, hast du gesagt. Ich habe eine Historie als Bankkaufmann, war beim Militär, bei der Bundeswehr 2 Jahre, Reserveoffizier, habe dann BWL studiert, bin nach St. Gallen gegangen und habe dort eigentlich meine Leidenschaft für das Thema B2B-Vertrieb, Key Account Management und B2B-Marketing entwickelt. Habe dort ein bisschen klassisch begonnen mit Begleitung von Studierenden, dann das ganze Thema in die Praxis getragen. Habe relativ früh angefangen mit der sogenannten Executive Education, also wie man Führungskräfte ausbildet in den Themenbereichen. Und habe dann dort auch ziemlich lange gearbeitet, 15 Jahre in St. Gallen. Bin als Assistenzprofessor von der Uni dann letztendlich abgegangen. Habe fast 10 Jahre in Heilbronn eine private Business School geleitet als Präsident und Professor. Und war seit der St. Galler Zeit immer selbstständig nebenher und habe Unternehmen darin begleitet, ihren B2B-Vertrieb, ihr B2B-Marketing zu optimieren. Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren selbstständig. Ich mache Coaching, ich mache Beratung, ich mache Training in so Themenfeldern wie Key Account Management, Value Selling, Lean Selling, Strategie, Wachstum und so weiter.
Also, wie man hören kann, ein ausgewiesener Experte für das Thema Vertrieb und Key Account Management und was alles noch dazugehört. Und von daher freue ich mich jetzt, dass wir in das Thema Zukunft einsteigen können. Bevor wir jetzt aber spezifisch über das Thema Vertrieb sprechen, würde ich dir gerne unsere Einleitungsfrage stellen, die zu Beginn eines jeden Podcasts steht. Dirk, was ist Zukunft für dich?
Zukunft ist ein spannendes Thema. Ich gucke gerade hier auf euer Logo mit Zukunftszeichen. Für mich ist Zukunft alles das, was morgen ist, was ich nicht zu 100% voraussehen kann, womit ich mich aber beschäftigen sollte, was eigentlich passieren wird und indem ich gestalten kann, nämlich irgendwie mich neu bewegen, neu aufstellen kann. Und von daher finde ich alles das, wo ich wirklich noch was bewegen kann, was nicht mehr in Stein gemeißelt ist, sondern wo ich Dinge verändern kann und wo ich mich aufstellen kann für das, was kommt.
Das ist eine sehr schöne Einleitung für unser anstehendes Gespräch, auch weil ich denke auch gerade im Bereich Vertrieb ist viel Gestaltungsspielraum, ist viel, was sich verändert, was wir in Zukunft auch gestalten können, weil wir natürlich jetzt aufgrund der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Lage viele Veränderungen erleben, aber auch aufgrund der Technologisierung und Digitalisierung sich viele Veränderungen ergeben. Wir haben, wenn man im Endeffekt jetzt mal ganz klassisch an den Vertrieb denkt, dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie wird sich der Vertrieb jetzt in 2021, aber auch in den nächsten Jahren verändern im Hinblick auf, wie wird Vertrieb funktionieren? Wird er gerade im B2B-Bereich, über den wir uns ja heute hauptsächlich unterhalten, wird er sich in der Rolle verändern? Wird er sich transformieren? Oder wird er im Prinzip einfach nur ergänzend irgendwelche Funktionen zusätzlich übernehmen? Mhm.
Also wenn wir auf den B2B-Bereich schauen, dann war das ja eigentlich immer der dominante Go-to-Market-Kanal für die meisten Unternehmen. Und natürlich gab es immer auch schon sowas wie Versand und sowas wie ein Callcenter. Aber im Grunde genommen, wenn du in die meisten Unternehmen schaust, geht es immer um persönlichen Verkaufsansatz. Und der ist eigentlich in den letzten Jahren sehr stark unter Beschuss und in Bedrängnis bekommen. Und eigentlich muss man sagen, dass Experten schon viele Jahre sagen, der persönliche Verkauf wird an Bedeutung verlieren, wird abnehmen. Das ist auch schon nach der ersten E-Commerce-Welle ein bisschen widerlegt worden, wo man dann doch überrascht war, dass er immer noch so eine große persönliche Bedeutung hat oder der persönliche Verkauf eine große Bedeutung hat. Und ich glaube, man kann heute sagen, dass der persönliche Verkauf ein Kanal ist und bleiben wird für bestimmte Verkaufssituationen. Aber dass andere Kanäle hinzugetreten sind, auch im B2B-Bereich, die wir nicht wegdiskutieren können, wo ich auch jedem Vertriebler empfehle, sich damit intensiv zu beschäftigen. Und so, dass wir jetzt eigentlich von mehreren Kanälen sprechen, die durchaus auch im B2B eine dominante Rolle haben können. Eigentlich sprechen wir immer von Mehrkanal, weil wir auf allen Kanälen präsent sein müssen, in denen der Kunde uns eigentlich erwartet und zu denen er zu kaufen bereit ist. Das ist so die Ausgangslage. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, welche Kanäle haben welche Bedeutung in diesem Mix, ne?
Bevor wir uns über die Bedeutung der Kanäle unterhalten, würde ich gerne noch auf ein spannendes Thema zu sprechen kommen, was uns oder mir persönlich auch relativ oft begegnet. Für viele bedeutet Digitalisierung des Vertriebs, dass sie einen digitalen Vertriebskanal etablieren im Hinblick auf, ich brauche jetzt einen eigenen Online-Shop oder ich will eine Plattform werden. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es das nicht unbedingt braucht. Digitalisierung des Vertriebes heißt nicht für jedes Unternehmen, ich brauche einen eigenen, von mir selbst betriebenen und verantwortenden digitalen Vertriebskanal. Also das ist oftmals so die Krux. Ich denke, ich mache einen Online-Shop und dann ist für mich die Digitalisierung des Vertriebs beendet. Ja, also dann ist quasi Projekt abgeschlossen, kann ich mich zurücklehnen und dann geht im Prinzip das Leben weiter und ich kann an dieses Thema digitale Transformation des Vertriebs einen Haken machen. Wenn du jetzt auf deine Praxiserfahrung zurückguckst, auf die Gespräche, die du führst, würdest du das dementieren oder würdest du sagen, oftmals ist das ein bisschen auch der Fakt, dass die Leute denken, damit haben sie alles digitalisiert?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sicht, die man bei vielen Unternehmen gerade in der Anfangsphase vom E-Commerce sehr stark gesehen hat und auch heute teilweise noch sieht. Die Realität sieht natürlich anders aus. Also wenn wir mal einen anderen Weg gehen und gehen mal in die Blickwinkel der Kunden, dann glaube ich, dass die heute von einem guten Online-Kanal das erwarten, was sie eigentlich bei einer Plattform wie Amazon erfahren. Weil es ist ja immer so, egal auf was du schaust, wenn du in einem Kanal oder in einem Medium eine gute User-Erfahrung hast, dann erwartest du das von anderen auch. Und wenn ich mir manche Shops anschaue, die manche Unternehmen selbst entwickelt und haben und betreiben und sehe dann die Performance, die ein Amazon dagegen hat, dann glaube ich, kann das nicht gut gehen, weil die Kunden einfach nicht bereit sein werden, so dieses komische User-Erlebnis, was sie dort erfahren, langfristig akzeptieren. Und das ist auch kein guter Kanal. Also glaube ich, dass alleine schon technisch der Anspruch für einen guten Kanal immer das sein wird, was Kunden von Amazon kennen. Und das wird nicht jeder gut eigenhändig aufbauen können. Und Amazon ist ja nur zum Teil relevant für B2B, wird wahrscheinlich zukünftig deutlich stärker relevant sein. Aber die Plattformen, die wir heute kennen, die im B2B-Bereich schon stärker sind, die sind auch schon eigentlich von der User Experience eher so, wie Amazon das bietet. Und ich würde eigentlich jedem empfehlen, sehr genau zu überlegen, ob er einigermaßen wettbewerbsfähig mit einem eigenen Kanal arbeiten kann oder ob es nicht sinnvoll wäre, Plattformen genauer anzugucken und sich zu überlegen, wie du auf diesen Plattformen mit deinen Leistungen reüssieren kannst, sodass der Kunde dort wirklich sagt, Mensch, das ist zwar nicht der direkte Kanal meines Anbieters, aber ich kriege dort die Leistungen, die ich eigentlich von meinem Anbieter erwarte. Und ich würde dir da zustimmen, dass das für viele Unternehmen der praktikablere Weg sein wird. Und er wird auch nicht direkt eine Alternative haben, weil ich glaube, das eigene Aufbauen eines Kanals wird für viele einfach eine zu hohe Hürde zu sein, das wirklich in einer guten Qualität zu machen.
Da hast du jetzt glaube ich auch schon einen interessanten Aspekt angesprochen, das Thema User Experience nutzerzentriert, ja, also basiert auf den Erlebnissen, die ich im privaten Bereich habe, die möchte ich natürlich auch im beruflichen Alltag haben. Und da ist, glaube ich, auch tatsächlich ein großer Punkt, weil viele belächeln immer das Bestellfax im B2B. Mhm. Ja. jetzt gehe ich aus einer Nutzersicht heraus und sage, jetzt schauen wir uns mal das Bestellfax an. Wenn es gut gemacht ist, dann ist die erste Seite sind im Prinzip seine Heavy Rotation Liste, wo im Prinzip die meistgekauften Artikel von ihm drauf sind. Macht er einfach nur die Anzahl der Artikel, die er haben will, macht rein, macht es aufs Fax, faxt es weg, kriegt eine Bestätigung. Also innerhalb von, sag ich mal, 20 Sekunden mit ausfüllen, ist für ihn der Bestellprozess erledigt. Ja, also für ihn eigentlich als Nutzer ein total entspannter und toller Prozess. Wenn ich ihn jetzt versuche, auf einen digitalen Vertriebskanal zu bringen, da brauche ich ihn auf eine Plattform. Für die Plattform braucht er Zugangsdaten, die hat er vielleicht nicht immer parat. Und ich glaube, das ist tatsächlich oftmals der Punkt, dass wir uns manchmal zu wenig Gedanken machen über den Nutzer. Wie ist der Prozess für ihn? Ist es für ihn angenehmer, wenn er einen digitalen Kanal hat, oder macht es für ihn mehr Arbeit? Und wenn es nicht der digitale Kanal ist, den ich ihm anbiete, vielleicht schaffe ich die Mehrwerte über Inhalt, über Blogbeiträge, über fachliche Beiträge. Mhm. Das ist auch oft eine Beobachtung, die ich so sehe, dass man sich manchmal in Teilen zu wenig in den Kunden hineinversetzt und einfach auf Teufel komm raus jetzt aus der Innensicht heraus eine Lösung etabliert, die nicht funktioniert dann.
Ja. Also das gefällt mir eigentlich immer ganz gut an diesen agilen Entwicklungsmethoden von irgendwelchen Innovationen, also auch in Kanälen, und dass man sich früh auch mit dem Kunden beschäftigt. Und meine Partnerin hat eine Druckerei, und ein großer Kunde ist ein Einzelhandelsunternehmen mit vielen filialisierten Betrieben. Da bestellen die Einzelhändler selbst. Und ich meine, bei der ist auch nach wie vor das präferierte Medium das Faxgerät. Also da macht es überhaupt keinen Sinn, mit ihr da groß darüber zu diskutieren, ob sie das am elektronischen Kanal ersetzen kann, sondern das Faxgerät muss so userfreundlich wie möglich oder die Formulare gestaltet sein, weil das die Kunden im Moment noch schätzen. Gleichwohl, glaube ich, wenn du dann mit anderen Kunden zusammenarbeitest, wird sich das schon wieder ein bisschen anders darstellen. Aber auch da muss man gucken, wie gestaltest du das Interface, sodass es userfreundlich ist und nicht so, dass es dem Anbieter gefällt, sondern dem Kunden.
Da ist das gute alte Sprichwort, der Köder muss dem Fisch schmecken, genau, und nicht dem Angler. Genau. Ne? Genau. Ist da eigentlich auch ein sehr schönes Bild. Wir haben im Vorfeld aufgerufen, in einem kleinen LinkedIn-Aufruf, dass uns Hörerinnen und Hörer oder eben Menschen, die uns folgen, Fragen reingeben können. Und da war eben, wir sind gerade bei den Kanälen stehen geblieben, bevor wir in den Exkurs gegangen sind. Da war eine Frage von einem Hörer, war, wie ein Unternehmen für sich identifizieren kann, mit welchen Absatz- oder Vertriebskanälen oder mit welchem Modell es in die Zukunft gehen kann.
Also das Kanalmodell fragt ja dann immer, welche Kanäle sind für mich relevant und wie gewichte ich die zueinander. Ich sage dann dazu immer, zu Beginn einer solchen Gedankenführung musst du eigentlich sagen, ich glaube, dass Kunden heute erwarten, dass du auf allen relevanten Kanälen präsent bist. Und das heißt, es ist eigentlich nicht mehr die Frage, welche probiere ich überhaupt, sondern musst eigentlich gucken, was ist im Markt so ein bisschen der State of the Art, und musst diese Kanäle anbieten. So, das ist der Schritt eins. Und dann sprechen wir von Multikanal, wenn du die erstmal anbietest und die für sich optimierst. Und da würde ich genauso drauf gucken, wie wir das gerade schon diskutiert haben. Jeder Kanal für sich, wenn auch das Faxgerät ein Kanal ist, dann ist das eben so. Und die zweite Geschichte ist dann, wenn wir von Omnichannel sprechen, wie optimierst du die? Wie machst du eine User Experience, dass der Kunde, egal ob er in einem Ladenlayout steht oder ob er bei dir am Internetshop auftritt oder ob er an der Hotline anruft oder ob er mit einem Vertriebler spricht, dass er eben erkannt wird? Das ist so das schöne Phänomen der Apple ID, die wir ja eigentlich einführen sollten in allen Geschäftsmodellen, aber wo sich viele ja schwer tun und Apple das genial gemacht hat. Und das wäre so eigentlich der große Wurf, das zu erreichen. Aber auf dem Weg dahin, glaube ich, kann man nicht mehr empfehlen, als die Erwartungshaltung, alle Kanäle gleichzeitig zu betrachten und die zu optimieren und dann aber jeweils zu gucken, wie performt denn jeder Kanal, und dann auch wirklich drauf zu gucken, wie musst du jeden Kanal optimieren. Aber ich glaube nicht, dass sich ein Unternehmen so ganz peu à peu vorsichtig annähern kann und sagen, jetzt mal ein Webshop und dann vielleicht auch mal im Innendienst ein bisschen optimieren, sodass es ein vernünftiger Inside-Sales wird. Sondern ich glaube, du musst das, was heute erwartet wird, eben alle Kanäle musst du relativ stark aufbauen. Und dann kommen wir zwangsläufig in die dumme Situation, dass du mit viel mehr Aufwand zunächst mal den gleichen Markt bearbeitest und das gleiche Marktpotenzial. Und unter einer Kosten-Nutzen-Erwartung musst du eigentlich zu dem Schluss kommen, Wenn ich nur den alten Kanal bedienen könnte, wäre es doch viel effizienter für mich. Das wird aber zukünftig nicht mehr funktionieren, weil ich glaube, dass ein Kunde heute sich sehr bewusst ist, dass es verschiedenste Kanäle gibt und dass der die auch von dir erwartet. Also hast du nur die Option Multichannel und musst die dann optimieren und vielleicht so ein bisschen an der Gewichtung schrauben. Und das geht nur, wenn du es etabliert hast und versuchst, dann so ein bisschen die Gewichte zu justieren und die Ressourcen zu justieren. Und dann kommt man auch darauf, was für eine Rolle hat denn zukünftig der persönliche Verkauf, was für eine Rolle hat ein Inside Sales, vielleicht der alte Innendienst als vertriebsorientierte Einheit, wie muss ein Shop gestaltet sein, was müssen wir in einem Laden vielleicht noch bieten und aufbauen.
Vielleicht jetzt daran anknüpfen, eine vielleicht provokante These, aber ist es dann überhaupt sinnvoll, dass man von diesen Kanälen noch spricht oder dass man im Prinzip das Ganze ganzheitlich betrachtet und gar nicht mehr in diesen Kanälen, in diesen einzelnen Disziplinen denkt, sondern tatsächlich am Kunden angebunden überlegt, was kann ich wie, wo im Prinzip anbieten, um das zur Verfügung zu stellen?
Ja, also ich denke eigentlich, dass auch von der Strukturierung innerhalb des Unternehmens auch schon die Denke Marketing-Vertrieb überflüssig werden sollte, sondern eigentlich müsste ich sagen, was ist mein Go-to-Market-Approach? Mit welchen Kanälen und wie steuere ich den, mit welchen Ressourcen, mit welchen Inhalten, welche Leistungen werden wo angeboten, vielleicht auch zu welchen Konditionen. Aber das ganzheitlich zu optimieren, könnte man vielleicht unter der Überschrift Go-to-Market-Konzept fassen. Und dann glaube ich, dass sich dahinter vieles auflösen wird, was wir heute noch in Abteilungen oder Kanälen verorten.
Okay. Interessant, ja, weil das ist im Prinzip ja, oftmals versuchen wir ja, die heutige Zeit in relativ traditionellen Modellen zu denken und einzuordnen. Ja. Und das ist ja oftmals auch nicht mehr zeitgemäß. Also ich will jetzt gar nicht so sehr diesen VUCA-Begriff strapazieren, aber es ist ja auch, das Zukunftsinstitut selbst hat ja auch noch diverse Publikationen dazu gemacht, dass man sagt, wir müssen einfach auch unsere Denkweise, unsere Lösungshorizonte verändern und nicht mehr so sehr in Stigmata da festzuharren, sondern weiter voranzugehen und einfach lösungsorientiert, kundenfokussiert diese Themen zu lösen und sich zu überlegen, was ist der beste Weg. Ja. Ob das jetzt ein Modell ist oder nicht, ist man vielleicht dahingestellt, aber es hilft mir einfach weiter, weil ich mich auf meinen Kunden fokussiere und da den Anspruch habe, ihn dort abzuholen, wo er abgeholt werden will.
Ja. Ja. Also ich habe vielleicht in dem Zusammenhang ganz lange mit dem Begriff Customer Experience gehadert, weil ich den schon recht früh kennengelernt habe. Nämlich vor vielen Jahren in der Schweiz bei der Swisscom war der damalige CEO offensichtlich auch aus dem Silicon Valley inspiriert und kam mit dem Begriff wieder und wollte die alten Produktmanager Customer Experience Manager nennen. Und damit aber auch das Thema Customer Experience in den Mittelpunkt des Vertriebs stellen und in den Mittelpunkt dessen, was wir eigentlich gestalten zum Kunden hin. Das hat damals keiner verstanden und ich in der Anfangsphase, wo ich mit den Leuten zusammengearbeitet habe, auch nicht so richtig. Aber es ist genau der Punkt. Das ist eigentlich der Ansatz, den wir gestalten müssen und alles andere folgt eigentlich nach. Es muss die optimale Customer Experience sein, um den Kunden zum Verkauf zu oder zum Kauf zu führen. Und deshalb finde ich den Begriff mittlerweile wirklich geeignet, uns auch in diese Position des Kunden hineinzuversetzen.
Du hattest schon angedeutet, die Rolle, bevor ich jetzt diesen kleinen Exkurs gemacht habe, die Rolle des Vertriebes wird sich auch verändern in Zukunft. Was ist deine Idee davon, wie sich die Rolle vielleicht weg vom persönlichen Reinverkaufen hin zu etwas anderes verändern wird? Was ist da deine Idee?
Also ich glaube, dass wenn wir im B2B-Bereich auf diese unterschiedlichen Ansätze schauen, dass es eine rosige Zukunft für einen persönlichen Kontakt zum Kunden gibt und der aber ausschließlich darauf beruht, dass da, wo wir diesen Kontakt haben, muss die Interaktion mit dem Kunden an sich wertvoller sein, als was ich über einen anderen Kanal machen kann. Und das werde ich eigentlich nur in so Rollen wie ein Key Account Management, ein Value Selling, ein Solution Sales erreichen können. Also wo die Interaktion, wo ich mit Personen des Kunden zusammentreffe und der Vertrieb oder vielleicht auch mit Experten als Team eigentlich in diesem Gespräch, in dieser Interaktion noch einen Mehrwert stiftet. Alles andere werde ich eigentlich über eine Datenbank besser abfackeln können. Auch über eine Datenbank, die eben so eine User Experience bietet, wie in Amazon das heute macht, mit Rezensionen von anderen Kunden, mit Bewertungen, mit wo ich Fragen stellen kann, Q&As. Das ist ja ein wunderbares System, wo die Kunden eigenhändig sich informieren können. Und viele Einkäufer, das wissen wir aus verschiedenen Studien, schätzen das heute schon mehr als das, was aktuell der Vertrieb ihnen bietet. So. Und ich glaube, dass die Rolle des persönlichen Verkaufs ausschließlich da liegt, wo ich diese Interaktionsmöglichkeiten mehrwertstiftend wirklich ausfüllen kann. Das hat zwei Dinge. Dann kommen wir eben auch zu diesem Challenger-Sales-Ansatz, den wir im Vorgespräch schon hatten. Du kannst Kunden herausfordern, wenn du Fragen stellst, die der Kunde sich noch nicht selber gestellt hat, wenn du Informationen bringst, die der Kunde noch nicht kannte, wenn du Innovationen bringst, die den Kunden überraschen. All das sind Dinge, die ihn fordern, über andere Dinge nachzudenken. Das wird spannend. Und der zweite Ansatz ist dann, wenn du ihm hilfst, Lösungen für diese Herausforderungen, die du selber kreiert hast, zu gestalten. Und die Personen, die das noch können, sind natürlich extrem breit aufgestellt, weil sie nicht nur ihre Produkte und Lösungen kennen müssen, sondern auch das Geschäft des Kunden in- und auswendig kennen können, um wirklich einen Beitrag zu seinem Erfolg zu leisten. Und deshalb glaube ich, wenn wir so über die Änderungen in den Profilen sprechen, dass es eine extreme Anforderungsinflation geben wird, was die eigentlich leisten müssen, diese Menschen, die diese rosige Zukunft dann im Vertrieb haben.
Das im Prinzip, um nochmal ganz kurz auf den Challenger Sale zu kommen, das war auch eine Frage, die eingereicht wurde, wie wir oder wie du auch zu dem Ansatz des Challenger Sales stehst. Hast ja jetzt im Prinzip schon sehr eindrucksvoll auch gesagt, dass es eine große Kompetenz benötigt, desjenigen, der diesen Sales ebenso auch exekutieren will und durchführen will, und dass es B natürlich auch nicht in jeder Branche funktioniert und auch nicht jeder will irgendwie, wenn er auf der Suche nach einer Bedarfsdeckung ist, immer gechallenged werden, sage ich auch. Aber in einigen Branchen kann es mit Sicherheit als Mehrwert empfunden werden und da auch eben wieder der persönliche Kontakt dann auch als Mehrwert empfunden werden.
Das ist jetzt auch kein Dauerstil, ne? Also glaube ich zumindest nicht, dass man das kann, auch wenn das häufig so propagiert wird. Sondern das ist etwas, was man partiell einsetzen kann, wenn der Kunde einem den Raum dafür gibt. Und dann muss man auch das Vertrauen des Kunden haben, dass er einen so an sich ranlässt und an diese Themen ranlässt, ne? Deshalb glaube ich, ist das wirklich eine hohe Kunst von B2B-Sales. Aber ich glaube, eine, wo wirklich die Zukunft liegt. Mhm.
Die Zukunft ist auch technologisch. Und du hattest es jetzt gerade auch schon gesagt, ein Challenger-Sales-Ansatz benötigt ein enormes Anforderungsprofil desjenigen, der das eben durchführen möchte. Wir sind natürlich gerade im Hinblick auf Digitalisierung und Technologisierung gerade in einer Phase, in der sehr, sehr viel geschieht, in der die Entwicklungszyklen immer kürzer werden, in der die Technologie stark voranschreitet, in der künstliche Intelligenz, Internet of Things, Ansätze aus dem Boden sprießen. Und eine These, die ich immer sehr stark propagiere, ist, dass wir im B2B im Hinblick auf Bedarfsdeckung eine zu 100% digitalisierte und automatisierte Supply Chain erleben werden. Und dass diese Technologie eben die Möglichkeit schafft, Prozesse, die bisher händisch oder manuell vonstatten gehen mussten, zu automatisieren und damit den Freiraum im Hinblick auf Ressourcen zu schaffen, dieses für strategischere Themen zu nutzen. Wenn man jetzt auch wieder denkt an der Vertrieb, jetzt ist der klassische Einkäufer, hat seine Procurement-Plattform, die angebunden ist an sein Warenwirtschaftssystem. Die Bestellungen werden da automatisch reingeladen und das System erkennt über eine künstliche Intelligenz, was derjenige jetzt braucht. Wo ist da der vertriebliche Aspekt dann noch?
Also eigentlich davor. Weil irgendjemand muss ja noch spezifizieren, muss beraten, muss optimieren, muss customizen, muss individualisieren. Und das ist der Raum. Aber wenn wir natürlich über Produkte sprechen, die das alles nicht brauchen, weil sie C-Produkte sind, wie man in der Industrie so schön sagt, dann fällt das da komplett weg. Dann gibt's eine Grauzone, wo man sagt, okay, die Komplexität, bis ich die mal durchschaut habe und das Angebot, was es gibt und die Feinheiten, dann muss ich sondieren. Aber auch da ist es wahrscheinlich so, wenn ich dann irgendwann mal für eine Reihe von Produkten, die das Unternehmen produziert, die Spezifikation habe, dann braucht da auch kein Eingriff mehr erfolgen. Dann kann ich nur noch für weitere Themen als Vertriebler aktiv werden. Und dann gibt's natürlich eher im Anlagen-, Projektgeschäft, IT-Geschäft den kontinuierlichen Bedarf zu einer Begleitung durch den Vertrieb. Aber ich glaube, je eher wir uns im Kontinuum an einer Seite bewegen, wo es um standardisierte Produkte, standardisierte Dienstleistungen geht, wird der Vertrieb in dieser Phase des Supply Chains komplett überflüssig sein. da muss dann das Unternehmen wieder in der Vorphase ansetzen und entweder frühzeitig über persönliche Beziehungen oder über ein gutes Content-Management dafür sorgen, dass eigentlich das Unternehmen als Anbieter positioniert ist und dass der Kunde die richtigen Informationen, die er findet, um sich selber quasi für dieses Unternehmen zu entscheiden. Da kommt Marketing, glaube ich, viel stärker als früher in eine Rolle für die Lead-Generation. Aber dann kommt ein Bereich, wo der klassische Vertrieb, der heute häufig durch einen einfachen Verkäufer oder eine Verkäuferin oder durch einen Außendienst gemacht wird, wahrscheinlich keinen Raum mehr in der Zukunft hat, ne? Und dann, glaube ich, wird dieses Kontinuum von dieser Seite immer stärker in die Komplexität gehen. Denn du hast es erwähnt, je stärker ich auch Intelligenzen habe, die sozusagen diese Komplexität für mich managen, desto weniger werden Menschen gebraucht, die das alles erklären und für den Kunden transparent machen. Und ich glaube, dass dieser Bereich der heute standardisierten Produkte, wo der Verkauf schon überflüssig ist, dass dieser Bereich immer mehr in den Bereich der komplexen Dienstleistungen geht, aber wahrscheinlich nie vollständig den persönlichen Verkauf an dieser Stelle des Kontinuums, also an der anderen Seite, ersetzen kann.
Wenn wir uns jetzt, wir sind hier in der Region Heilbronn-Franken, die Region der Weltmarktführer, sehr große Unternehmen, die aktiv sind und natürlich auch sehr viele Unternehmen, die sehr stark vom Außendienst geprägt sind. Also nur, wenn man jetzt an die Firma Wirth denkt oder den Wettbewerber, die Firma Berner, die im Hohenlohischen sitzen, wo ja im Prinzip auch fast die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind, im Außendienst aktiv sind. Wenn man sich jetzt das überlegt, wir haben gesagt, standardisierte Produkte, C-Teile etc., wird dort eine Automatisierung stattfinden, heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass sich der Anteil der Außendienstmannschaft in einer Unternehmung verändern wird? Oder heißt es einfach nur, dass dieser Anteil gleich bleibt, aber sich die Funktion weg vom reinen Vertrieb hin zum Produkttrainer, zum Anwendungsberater, zum Mehrwertbringer, indem er mir erklärt, wie ich beispielsweise jetzt mit dem Fensterschaum ein Fenster um 10% schneller einbauen kann, damit mehr Fenster pro Tag einbauen kann, damit meinen Ertrag steigere, damit erfolgreicher bin. Ja? Ist es ein Shift, den man sich vorstellen kann?
Also ich glaube, es wird immer einen gewissen Bedarf an Schulung, Beratung, Begleitung von Kunden geben. Aber ich glaube, dass ein Großteil einer so mächtigen Außendienstorganisation, die wirklich überwiegend mit klassischen C-Teilen zusammen ist, dass die in einer Zukunft nicht mehr so groß sein wird, wie sie das heute ist. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn ich mir das Geschäftsmodell einer Firma Wirth angucke und sehe, wie die das Kanalmanagement betreiben, dann sehe ich auch, dass dieser Rollenwechsel schon ein bisschen antizipiert ist, indem man Niederlassungen aufbaut, wo der Kunde selber hingehen kann, indem man den E-Shop optimiert, wo der Kunde auch sich selbst bedienen kann. Und dann muss man wieder auch einen Blick auf die Kunden werfen und dann sagt man immer, ja, du musst verstehen, das sind Handwerker, die sind noch nicht so digital. Also ich nehme zumindest wahr, wenn ich mit Handwerksunternehmen zusammenarbeite, dass da ein zunehmend größer werdender Teil der jungen Generation von Handwerkern sehr technologieaffin ist. Ob das jetzt ihre eigenen Mobile-Devices sind und ihre Bestellungen. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Lust haben, immer, dass der Außendienst da wieder auf der Matte steht und das persönlich mit dem Block entgegennimmt oder mit einem iPad oder wie auch immer. Also da glaube ich, dass die genauso auf den Vorteil einer guten Beschaffungsplattform oder Verkaufsplattform Wert legen werden und sich dann auch viel freier einteilen, wann sie diese Beschaffungsprozesse machen und nicht auf die Personen angewiesen sind. Also auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der Anteil wird nicht mehr so groß sein können, wie er das heute ist. Aber es wird natürlich einen Anteil von Beratern, Begleitern und so weiter geben, die sozusagen das Backup für all das bieten, was man im Moment eben nicht über die Plattform dann machen kann oder wo man immer noch mal eine Frage hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine mächtige Organisation bleibt und die nur andere Aufgaben wahrnimmt. Ich glaube, da wird es einen Switch geben. Der wird nicht von heute auf morgen passieren, weil ich sehe auch, dass viele Handwerksbetriebe noch old-fashioned sind. Und das kannst du in anderen Branchen auch beobachten. Beispiel habe ich dir erzählt im Vorfeld, Kunde von mir ist mit Stadtwerken unterwegs. Da ist, glaube ich, auch der Innovations- und Wechselwilligkeit im Beschaffungsverhalten eher ein bisschen träge. Aber das wird sich auch mit der Zeit dann verändern und wahrscheinlich ein bisschen langsamer, als man das propagieren würde, wenn man auf die Technologieentwicklung guckt, aber nicht aufhaltsam.
Und an der Stelle vielleicht auch noch ein Aspekt. Ich habe ja gesagt 100% Digitalisierung und Automatisierung. Mhm. Wir können die Technologie auch eigentlich anders betrachten, dass wir sagen, so eine künstliche Intelligenz kann auch im persönlichen Gespräch, wenn ich eben keine standardisierten Teile habe, etc. oder einfach auch an Augmented Reality oder ähnliche Anwendungen denke, kann es ja auch das persönliche Gespräch unterstützen, Mehrwerte schaffen, indem es was visualisiert, indem es Zusammenhänge aufdeckt, die vorher noch nicht so richtig klar waren. Also da kann Technologie auch ein Unterstützer sein, also kein Ersetzer, sondern eher ein Unterstützer auch im Prozess.
Also ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Technologien, die gerade im Kommen sind, die extremen Nutzen auch für den persönlichen Verkauf in der Interaktion mit Kunden bieten. Ob das Tools sind, die dir automatisch mal das Organigramm deines Kunden ausspucken, wenn du noch nicht so richtig weißt, wer sind meine Ansprechpartner, indem sie das Web danach durchcrawlen und dir dann ein Organigramm geben, was nach meiner Beobachtung heute schon relativ valide ist und wo du dann eben auch wirklich versuchen kannst, diese Kontakte zu den Personen, die dir das Web ausgespuckt hat, aufnehmen kannst. Ob das Tools sind, die dir im Gespräch mit Kunden helfen, Material schnell mal zu zeigen und einen Film zu zeigen, Medien zu zeigen. Ob das Unterlagen oder ob das Tools sind, die dir helfen, Unterlagen zu verschicken und du siehst, wann der Kunde die öffnet, um dann zu sagen, lieber Kunde, hast du jetzt gerade Fragen dazu? Ich bin parat. Und ich empfehle eigentlich allen Vertrieblern, die auf dieses Geschäft Wert legen, dass sie sich intensiv mit diesen neuen Optionen beschäftigen, weil es ihre eigene Aufgabe nur aufwerten kann und bereichern kann. Aber dazu muss man eine gewisse Technologieaffinität haben, ne?
Mhm. Das stimmt. Anders funktioniert es dann leider nicht, wenn du da im Prinzip nicht bereit bist, dich auch mit neuen Dingen zu beschäftigen. Dann,
aber weißt du, das klingt für uns so selbstverständlich, weil wir, glaube ich, beide ein bisschen technologieaffin sind. Aber wenn ich manchmal mit Unternehmen zusammenarbeite und die Leute voller Stolz ihre Papiere zeigen und sagen, ich weiß, ich bin nicht so technologieaffin, ich schreibe lieber auf Papier, was ja okay ist, aber du siehst, da ist richtig eine offizielle Begründung, warum man sich mit solchen Tools nicht beschäftigt. Und ich glaube, man vergibt sich einen Großteil der Chance, die man hat, den eigenen Job zu bereichern und in eine andere Qualität zu führen. Denn das, was ich so an Tools und Instrumenten sehe, finde ich nicht einfach nur ein Luxus oder ein Gimmick, sondern das sind echte Mehrwerte auch für den Kunden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir gerade auch, was den Technologieeinsatz anbelangt, optimistischer und nach vorne gerichteter Einsatzmöglichkeiten eruieren müssen, weil oftmals, gerade denken wir an den Bereich künstliche Intelligenz, da sagt jeder, wir wissen nicht, was da passiert und deswegen haben wir Angst davor. Wenn du aber mit künstlichen Intelligenzexperten sprichst, dann sagen die, was wir heute haben, sind vielleicht ein wenig cleverere Algorithmen, aber das ist noch lange keine künstliche Intelligenz in dem Sinne, in dem es später mal künstliche Intelligenzen geben wird. Unabhängig von der ethischen und moralischen Diskussion, die ist wichtig, die ist auch richtig. Ja. Aber allein was den Technologieeinsatz anbelangt, erlebe ich häufig, dass viel zu viel negativ konnotiert darüber nachgedacht wird und zu wenig positiv nach vorne gerichtet das Thema angegangen wird, weil es schafft viele Möglichkeiten. Es schafft Mehrwerte für meinen Kunden, es schafft Mehrwerte für mich selber. Ja. Ich muss mir über den Einsatz bewusst sein, die Einsatzmöglichkeiten kennen und dann auch einfach mal sowas ausprobieren. Ja? Und nicht irgendwelchen Plattitüden nachgehen, die diese ganzen technologischen Fortschritte verteufeln, weil man einfach auch nicht die Lust oder die Muße hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Also sehe ich 100% genauso. Schönstes Beispiel ist für mich das ganze Thema Datenschutz, was ich wirklich in vielen Verkaufskonzepten als im Prinzip eine Ausrede entdecke, warum man nicht intensiver in vernünftige Verkaufsmechanismen einsteigt, in ein vernünftig gepflegtes CRM-System. Und da ist man leicht mal dabei, so die Karte Datenschutz zu ziehen und zu sagen, dürfen wir alles nicht. Und man vergibt sich einfach viele Chancen, wirklich professioneller zu werden und lotet dabei nicht mal aus, was der Datenschutz denn eigentlich erlaubt. Und das ist nur ein Beispiel und das kannst du auf künstliche Intelligenz und die ethischen Dinge genauso beziehen, wie du das gesagt hast. Also ich wünsche mir gerade in Deutschland eine und auch im Verkauf eine viel größere Offenheit gegenüber all den Dingen, weil das echte Chancen sind, mit denen ich das verbleibende Feld für den persönlichen Verkauf echt auf eine andere Qualitätsstufe bringen kann.
Ja, Das ist eigentlich ein sehr schönes Plädoyer für mehr Mut und mehr Optimismus für alles, was da kommt an Innovationen. Wenn wir jetzt in die Zukunft, in die kurze Zukunft schauen, was ist nach deiner Meinung einer der großen Trends, die wir in diesem und vielleicht auch im nächsten Jahr im Bereich B2B-Vertrieb erleben werden?
Also ob das ein Trend ist, weiß ich nicht, aber ich glaube einfach, dass sich jetzt durch die Corona-Geschichte herausgestellt hat, dass digital in der persönlichen Kundenbeziehung doch mehr geht, als wir eigentlich dachten. Und ich glaube, wir sollten alle, die wir in diesem Feld unterwegs sind, daran arbeiten, dass wir unsere Fähigkeit, digital mit Kunden zu interagieren, dass wir die optimieren. Das fängt bei vielen Personen schon damit an, wie kann ich meine Mails optimieren, so trivial wie das klingt, aber vor allen Dingen natürlich, wie interagiere ich in einem digitalen Interface mit Kunden, also einer Videokonferenz, und auch hier wiederum, du musst einfach fit sein, eine Videokonferenz-Client zu bedienen, ob das Zoom oder Teams ist oder was auch immer, um ein souveränes Meeting mit dem Kunden dort zu machen, und da ist, glaube ich, die Erkenntnis, da geht viel mehr, als wir eigentlich früher dachten, und das führt dazu, und das wird dann schon, glaube ich, auch der Trend sein, dass ein Teil der Dinge, die wir digital machen können, dann zukünftig nicht einfach mehr wegfällt, nur weil wir wieder zum Kunden fahren dürfen, sondern ich glaube, die werden bleiben, aus gutem Grund, denn ich sage immer, das wertvollste Gut, was ein guter Vertriebler und eine Vertrieblerin haben, ist ihre Zeit, und die müssen sie effizient einsetzen, und das heißt, das, was sie digital machen können, ohne dass sie im Auto, im Flugzeug oder sonst wo sitzen, sollten sie digital machen. Und das, was bleibt, wo ich persönlich beim Kunden aufschlagen kann, das müssen sie dann eben persönlich so gut wie möglich machen. Also das wäre so kurzfristig eine Entwicklung, die ich sehe, wenn man mal die Erfahrung aus dem letzten Jahr nimmt und die jetzt prognostiziert, was das für die Zukunft heißt.
Das ist eine sehr schöne Prognose, und ich glaube, auch im Anbetracht der Zeit können wir an der Stelle noch zu einer letzten Frage kommen, die ich an dich habe, Dirk. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach spannenden Menschen und Gesprächspartnern, die mit uns hier einen Zukunftszeichen-Podcast aufzeichnen. Und wenn du jetzt aus deiner vertrieblichen Perspektive, sage ich mal, dir überlegen müsstest, mit wem wir uns noch zu unterhalten könnten in der Zukunft, um eben da nochmal neue Aspekte oder andere Aspekte reinzubekommen. An der Stelle die Frage, wen würdest du uns empfehlen, dass wir noch ansprechen, um hier bei uns Gast zu sein?
Also aus meiner Perspektive und auch meiner persönlichen Erfahrung fand ich eine der inspirierendsten Persönlichkeiten den Herbert Heiner von Adidas, ehemals Adidas muss man sagen, heute FC Bayern. Den habe ich in seiner Endphase nach, ich glaube, 16 Jahren Vorstand bei Adidas kennengelernt. Und man muss sagen, er hat eigentlich die Adidas-Strategie, so wie sie heute verfolgt wird und teilweise ein bisschen adaptiert wird, doch maßgeblich geprägt. Das sagt ja auch der aktuelle CEO immer wieder. Und den fand ich eigentlich unheimlich spannend, wie er die Marke in Zukunft sieht und wie er die aufgestellt hat, und auch als Persönlichkeit extrem spannend. Und ich würde mir wünschen, dass ihr mal ein Gespräch mit ihm macht. Vielleicht hat er ein bisschen Zeit dazu, heute mal zu euch zu kommen oder ihr zu ihm.
Ja, das werden wir auf jeden Fall prüfen. Ja, vielen lieben Dank für die Empfehlung. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, mich herzlich bei dir zu bedanken für das Gespräch, für die Impulse, für die Einblicke, für deine Gedanken zum Thema Zukunft und Vertrieb. Und an der Stelle noch einmal die Sache, haben wir irgendwas nicht besprochen, was du gerne noch unseren Podcast-Folgern mitgeben willst auf den Weg? Wenn ja, dann ist jetzt die beste Zeit.
Also ich glaube, ich habe es implizit gesagt, ich glaube an den persönlichen Verkauf, auch wenn ich daran glaube, dass sich viele Leute, die auch im persönlichen Verkauf aktiv sind, verändern müssen. Aber wenn man diese Veränderung mitgeht und die mit Mut vorantreibt, dann wird das eine tolle Geschichte, und die begleite ich aus meiner Rolle. Und ich glaube auch, dass alle Leute, die da leidenschaftlich heute drin arbeiten und die Lust haben auf diese Veränderung, dass sie da zukünftig leidenschaftlich drin arbeiten können. Und ich wünsche mir, dass das möglichst viele diesen Veränderungsprozess mitmachen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für deinen Besuch, und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, vielen Dank.